Ja, hallo, herzlich willkommen zu Gossip Teil 2, leider viel später als ursprünglich angedacht. Ist einfach wahnsinnig viel passiert und wir hatten eigentlich vor, auf dem Wave-Gothic-Treffen was zu machen.
Naja, wir hatten das nicht nur vor, tatsächlich haben wir die Aufnahme auch gemacht.
Aber die war wirklich nicht so toll. Ihr kennt das ja auf dem WGT, man ist dann relativ lange unterwegs, bis tief in die Nacht. Und ist dann um 5 Uhr morgens vielleicht im Bett und steht dann um 10 auf und will einen Podcast aufnehmen und ist ziemlich derangiert und stammelt so vor sich hin. Und da ist uns dann bewusst geworden, das sollte man vielleicht doch nochmal neu machen. Und dann war aber nach dem WGT so viel los, dass wir es nie geschafft haben. Und heute kam Sven vorbei, um mir hier ein bisschen im Garten zu helfen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, haben wir noch sein Release seines neuen Albums, seiner neuen Band Malignom fertig gemacht. Die GEMA-Anmeldung und all die Dinge, die vonnöten sind. Release-Infotext geschrieben. Und dann haben wir uns gesagt, wir nehmen noch einen Podcast auf.
Jetzt wird's Zeit quasi.
Ja, und ich muss sagen, der Mann, der mir hier gegenüber sitzt, der sieht jetzt komplett anders aus als das letzte Mal. Ich hatte ja beim ersten Podcast den dicken Mann mir gegenüber angesprochen, der jetzt total dünn geworden ist, weil er jetzt in den letzten Wochen oder vielen Wochen es geschafft hat, von 200 auf 145 Kilo runterzukommen. Kann ich nur sagen, Applaus, Applaus, Applaus. Applaus.
Ja, also ich bin auf einem guten Weg und ich glaube, die Leute, die mich vor einem Jahr gesehen haben und dieses Jahr auf dem WGT, haben es dann auch bemerkt. Viele haben mich auch drauf angesprochen und ja, seit November mache ich's und es läuft. Es ist alles gut soweit.
Ja, ist echt toll. Ist ja vor allem auch eine gesundheitliche Geschichte. Ich kenne das ja auch. Bei mir geht's immer auf und ab und auf und ab und sich da lange irgendwie dran zu halten und zu kämpfen. Aber wenn man dann einmal in dem Rhythmus drin ist, dann kann man auch sehr, sehr viel schaffen. Das ist so wie mit dem Rauchen aufhören. Ich weiß nicht, selber bestimmt, bevor ich es dann geschafft habe, komplett aufzuhören, habe ich bestimmt 10-mal angefangen, aufgehört und dann immer so im Studio mit irgendwelchen Bands gesessen und dann gedacht, ja, jetzt habe ich ja ein halbes Jahr nicht geraucht, jetzt kann ich ja mal eine rauchen, weil ja alle um mich rum rauchen. Und was passiert?
Ja, das ist dann schwierig. Aber ich muss dazu sagen, ich mache das auch nicht alleine. Ich habe mir Hilfe geholt. Ich mache das in einem Programm, was krankenhausbegleitend ist, also mit Ärzten und Ernährungsberatern, und das ist eine sehr gute Geschichte. Falls jemand von euch da aus dem Raum Leipzig mehr zu erfahren will, kann er mir gerne über den Gossip Instagram DMs schreiben oder halt mir privat schreiben.
Genau, und da hat dann Sven einen Haufen gute Tipps, definitiv. Ja, zum Wave-Gothic-Treffen. War sehr schön, ist auch schon wieder plötzlich so weit weg, dass man eher wieder über das nächste WGT nachdenkt. Man hat so unglaublich viel Freunde, also mir ging es so ganz viele Menschen ganz kurz.
Aber bevor wir jetzt das WGT durchgehen, ich will einmal noch mal kurz sagen, wir haben am Samstag die Folge bei mir zu Hause aufgenommen. Nee, das stimmt gar nicht, am Freitag sogar. Und haben dann schon so vom Donnerstag und so vom Freitag.
War doch am Samstag. Samstag, weil ich bin ja erst am Freitag gekommen, habe bei dir übernachtet, nachdem wir lange Veranstaltungen hatten.
Stimmt.
Und dann bin ich zu dir gekommen um 5 Uhr morgens und um 10 Uhr, weil wir hatten dann ja gleich Bands, die von uns
gespielt. Den Samstag haben wir schon Revue passieren lassen. Und das Ding ist, wir haben da ein völlig falsches Bild vermittelt bekommen am Freitag, weil der Freitag war für mich relativ leer, aber das hat sich am Montag komplett gewandelt, dazu gleich mehr. Aber wie gesagt, wir haben diesen Podcast aufgenommen und dann relativ schnell gemerkt, das können wir so nicht machen und haben dann uns überlegt, komm, dann machen wir doch einfach ganz früh am Morgen, am Montag den Podcast, wenn das WGT schon so gut wie rum ist, haben aber auch am Sonntag beide ein DJ-Gig bis 7 Uhr morgens gehabt. Und auf dem Weg zum Hotel zu Bruno ist mir aufgefallen, ich werde das jetzt nicht hinkriegen. Keine Chance.
Ja, wir hatten ja auch eigentlich noch unsere ganzen Bands eingeladen, dass die auch vorbeikommen, und hatten uns das so ausgemalt, wir machen hier im Penta in der Hotellobby, stellen wir unser mobiles Studio auf und machen dann hier so ZDF-Fernsehgartenmäßig unsere Aufzeichnung mit allen Bands.
Rasenreporter.
Genau, und aber irgendwie auch die ganzen Bands haben der Reihe nach abgesagt, weil die absolut fix und foxy waren. Und ja, wie es halt immer so ist, wobei ich sagen muss, ja, Sven hat recht, es wird dann in den nächsten Tagen mehr, aber nichtsdestotrotz im Vergleich zu früher, wo das WGT wirklich, also in der Innenstadt, du quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit Trauben von schwarzen Menschen gesehen hast, ist natürlich weniger geworden. Wobei es diesmal wirklich, muss ich sagen, so Freitag, als ich in Leipzig ankam, und darüber hat man dann ja auch in dem Podcast gesprochen, hatte ich echt so das Gefühl, da ist gar nichts mehr. Also da hat man halt vereinzelt mal hier oder da ein paar schwarze Leute gesehen, aber die sieht man ja immer in Leipzig. Und deswegen habe ich mir dann schon sehr wehmütig so Sorgen gemacht. Und ja, es ist dann besser geworden, aber man muss natürlich trotzdem sagen, es ist weniger geworden zu früher. Und das hat bestimmt ganz, ganz viele Gründe, aber es war dann trotzdem noch ein schönes WGT, zumal wir auch so von unserem Label noch ein paar ganz interessante Bands da hatten, was dann natürlich auch Spaß gemacht hat, die zu sehen, zumal die teilweise aus den USA kamen und man die natürlich auch nicht so oft sieht.
Ja, das war, also ich war ja nur im Täubchental dabei, bei Bad Boner und
Tragic Black.
Und die kannte ich vorher noch gar nicht, die habe ich noch nicht kennengelernt, aber super liebe Menschen, grandiose Shows, die abgeliefert haben. Also wirklich, das hat sich reell gelohnt. Also es war gut.
Ja, Täubchental war richtig geil, aber was auch richtig geil war, war die Veranstaltung im Hellraiser, gerade für etwas ältere Leute, weil da wirklich diese ganzen tollen 90er Jahre Gothic Rock Bands gespielt hatten, so wie House of Usher, Still Patient und viele andere. Und dabei war eben auch eine von unseren Entdeckungen aus den USA, The Waning Moon, die eben auch einen sehr authentischen 90er Jahre Gothic Rock Sound machen, und das war echt ein tolles Event, und die Bands, die haben wirklich toll abgeliefert, also bei Waning Moon, die haben auch massiv viel Merchandise dann verkauft, was natürlich für eine Band nicht nur immer eine zusätzliche Bestätigung ist, sondern halt auch wirklich Geld bedeutet, was man dringend braucht, weil die Kosten natürlich, wenn du mit einer kompletten Band aus den USA anreist, natürlich auch nicht so gering sind. Also das war schon sehr schön, was das Wave Gothic betrifft. Ich hatte dann noch am Sonntag, ich musste dann am Samstag wieder nach Hause fahren, weil mein Sohn Geburtstag hatte, und dann am Sonntag wieder hinfahren, weil ich dann noch aufgelegt habe. Du hattest im Ketz aufgelegt.
Ich habe im Ketz aufgelegt.
Genau, und ich hatte in der Agra 4.2 aufgelegt mit dem Steve aus dem Limelight Club. War auch ein sehr, sehr schöner, aber extrem langer Abend. Wie gesagt, 6 Uhr morgens dann wieder zurück.
Ich habe mit dem Thomas von Nachtmar und La Immortelle aufgelegt im Ketz. Das war auch sehr interessant, würde ich es mal nennen.
Habt ihr euch gut verstanden? Habt ihr Spaß gehabt?
Ja, wir hatten Spaß. Er war, wenn er nicht aufgelegt hat, nicht viel da zum Reden, aber wenn er dann da war, hatten wir Spaß.
Was hat er denn dann gemacht?
Er hatte halt eine eigene VIP-Loge, wie sich das für einen Musiker seines Standes gehört.
Oh, in dem kleinen Club?
Ja, tatsächlich.
Unglaublich. Werde ich demnächst auch mal anfangen. Ja, und wie lange hat er dann bis in die Morgenstunden mit dir aufgelegt?
Nee, er hat 2 Sets gemacht, 1,5 Stunden, und der Rest war meine, was aber auch kein Problem ist. Ich bin ja eh der Resident DJ an dem Abend gewesen, von daher ist okay. Ja. Also.
Ja, ich meine, ich war ja selber auch im Ketz. Ich muss nur eins sagen, was mich immer wieder stresst, so schön dieser Club ist und die Atmosphäre ist cool, die Leute sind total nett. Aber der Mangel an Klimaanlage ist schon echt krass. Und all der Schweiß und die hohe Luftfeuchtigkeit, die dann da entsteht, ist schon wirklich ja anstrengend. Da muss ich sagen, das KitKat, was ich glaube, was ja ein bisschen der Namenspate ist vom Cats, weil es ja auch ein ähnliches Motto hat, ähnliche Klientel, das KitKat in Berlin ist dementsprechend viel besser klimatisiert und ja, da fühlt man sich dann einfach auch wohler, auch in diesem ganzen Fetischumfeld. Aber es ist trotzdem ein total cooler Club und sehr empfehlenswert.
Man musste aber auch zusagen, wir hatten das ganze WGT über im Ketz, Einlassstopp, der Club war immer gerammelt voll. Und natürlich ist dann die Luft da nicht so gut. Das wisst ihr selber, wenn ihr im Club seid, die gerammelt voll sind, ist es eine andere Luft als bei einem normalen Clubbetrieb. Klar. Das muss man halt dazu sehen.
Was man vielleicht auch noch zum Ketz dazu sagen sollte, in der letzten Zeit hatten mich da doch öfter Nachrichten erreicht, da ich eben selber auch im Ketz aufgelegt hatte. Ich hatte in der Vergangenheit ja immer ganz häufig im Darkflower aufgelegt, aber da gab es, glaube ich, jetzt einen Besitzerwechsel. Und dann war ich eben im Cats und daraufhin bin ich echt von einigen Leuten regelrecht angefeindet worden, warum ich in diesen Club gehe. Ich habe diesen Club eigentlich als einen sehr, ja, offenen, vielfältigen Club wahrgenommen, weil wirklich Menschen jeder Art von Pronomen und Vorstellungen, wie sie sich gerne selbst sehen, dort zu Hause fühlen und auch frei ausleben können. Dann wurde mir eben dann gesagt, ja, dieser Clubbesitzer käme aus einer rechten Szene. Ich habe mich da ein bisschen informiert und habe festgestellt, ja, vielleicht war das mal so früher, aber anscheinend hat sich der Clubbesitzer auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und das hat so ein bisschen so bei mir so das Szenegehen in Leipzig ein bisschen getrübt, dass sofort solche, ich sag's mal, ja, so wettbewerbsmäßige Vergangenheitsdinge dann aufgetischt werden, wo ich mir dann nicht sicher bin, ist es vielleicht eher so ein Versuch, in einem Club weniger Publikum dann zu generieren mit solchen Aussagen. Vielleicht kannst du da ja was dazu sagen.
Also das, was ich weiß, ist, dass der Clubbesitzer früher im Kampfsport aktiv war und auch ein Sport Zubehörgeschäft hatte, also für Sportbedarf, und hat halt aus, ich sag mal, Geldgeilheit, hat er einfach auch Thorsteiner mit verkauft. Dafür hat er aber sein Statement gegeben und das hat überhaupt nichts mit seiner eigentlichen Orientierung in der Politik zu tun. Aber mein Gott.
Wobei ich natürlich schon gehört hatte, dass er halt schon auch in dieser Szene in der Vergangenheit war. Aber ich finde es halt auch immer ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir ja auch so eine unglaubliche Spaltung politischer Art sehen, ist es natürlich wichtig, dass man Menschen schon auch immer eine zweite Chance gibt. Viele Menschen haben in ihrer Jugend vielleicht mal oder in ihren jungen Jahren irgendeinen Blödsinn gemacht. Und ich finde es da immer wichtig, dass Menschen die Möglichkeit gegeben wird, wieder Anschluss in der Gesellschaft zu finden. In einer demokratischen, vielfältigen Gesellschaft.
Man kann Menschen immer nur vor den Kopf gucken, das ist ganz klar, aber ich muss sagen, das, was ich in dem Club erlebe, könnte nicht offener und für alle zugänglicher sein, als es jetzt gerade ist. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist.
Genau.
Stand jetzt.
Ja, und was war dann nach dem Wave-Gothic-Treffen?
Ich muss noch eine Sache zum WGT erzählen, bevor wir da weggehen. Das ganze Wochenende habe ich mich auf eine Band gefreut. Das ganze Wochenende habe ich jedem erzählt, geht zu meinem alten, ehemaligen Labelkollegen Björn von Gothminister. Guckt euch das an. Die Bühnenshow ist wie eine 80er-Jahre Geisterbahn. Und ich stand da im Publikum und ich war vom Sound weggeblasen. Also vom Sound war es wirklich viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Ich habe Gothminister schon ein paar Mal live gesehen. Also der Sound war wirklich richtig gut, musikalisch 1A, nur leider hat er die Gommimonster nicht rausgeholt. Ich meine, ich war ein bisschen enttäuscht, aber nicht wegen der musikalischen Darbietung. Wie gesagt, die war on top. Aber wenn man sich auf die Gummimonster von früher gefreut hat und die kommen nicht, ich war leider so ein bisschen ungnädig in dem Moment.
Ja, vor allem hat Björn ja seine Gummimonster. Er war ja zuletzt auch dabei und hat es versucht, für den Grand Prix d'Eurovision für Norwegen anzutreten und hatte da eben auch wieder volles Showprogramm aufgefahren. Also er hat die ja auch. Aber ich denke, wahrscheinlich war es ein Transportproblem, dass er, ich hatte ihn mich kurz vor auch in den USA gesehen. Wir hatten da zusammen auf dem Darkstorm Festival gespielt. Da konnte er natürlich auch seine großen Monsterpuppen nicht mitbringen. Hatte dann, glaube ich, noch eine Tour in den USA und ist dann direkt nach Leipzig gekommen. Und wahrscheinlich hat er deswegen, also der wird garantiert bei den nächsten großen Festivals wieder sein Monster dabei haben.
Dann seht ihr mich auch wieder mitten im Publikum damit.
Genau, ja. Ja, nee, also WGT war ganz nett. Vor allem hat viele Leute auch von früher getroffen. Für mich war es auch total schön, dann Täubchental alte Freunde wie William Faith wiederzusehen. William Faith, damals Faith and the Muse. Mit dem hatten wir unsere erste USA-Tournee, die Procession 1994 gemacht. Und da hat uns natürlich auch viel Geschichte verbunden. War schon echt ganz toll. Ja, und danach, was kam dann danach? Dann fällt man ja erst in dieses Nach-WGT-Loch.
Bei uns ging es eigentlich ganz gut. Wir hatten dann direkt Besuch bekommen nach dem WGT. Und dieser Besuch hat selbstgebackene Muffins dabei gehabt. Und ich habe mir so angeguckt, wie groß die sind, habe die, weil ich jetzt auf Diät bin, habe ich die abgewogen, habe gesagt, okay, einen kannst du essen. Und als ich den dann gegessen habe, fielen dann den Leuten um mich rum alles aus dem Gesicht und ich wusste nicht so recht, warum. Und sagten die, du, isst lieber einen halben, da ist relativ viel THC drin. Und ich so, ah, okay. Hab ein bisschen abgewartet, hab gesagt, okay, das wirkt heute bei mir nicht, schlägt nicht an, bin dann einkaufen gefahren.
Oh.
Bin dann mit dem Einkaufswagen und bin am Einkaufen. Irgendwann denke ich mir so, ich bin doch bestimmt schon 2,5 Stunden in diesem Laden drin. Und ich habe noch nicht mal die Hälfte in dem Wagen, was ich eigentlich haben will. Gefühlt 5 Stunden später war ich dann an den Kassen und dachte mir, Alter, bist du bekifft? Bist du stoned gerade?
Das Zeug wirkt, wenn du es als Muffin oder so isst und nicht raucht, so wahnsinnig langsam. Das ist so ein bisschen wie Leaving and Loathing in Las Vegas.
Aber als dann diese Erkenntnis kam, dass ich stoned bin, es war wie ein weißer Blitz vor den Augen und ich wusste gar nichts mehr. Dann habe ich da gestanden, gehst du jetzt an die Selbstbedienungskasse oder gehst du...
Lieber nicht.
Gehst du an die Kasse, an die normale Kasse. Also an die normale Kasse, bis ich meine Sachen hätte aufs Band legen müssen. Dann habe ich gesagt, nee, da muss ich mit der Alten interagieren, das geht gar nicht. Gehe ich lieber an die Selbstbedienungskasse. Ende vom Lied, weil ich musste den blassen Vogel 3 oder 4 Mal herklingeln, weil ich es nicht hinbekommen habe, diese Selbstbedienungskasse zu bedienen. Entweder hat der gedacht, ich bin wirklich behindert, oder er hat gesehen, was los ist, weil meine Augen waren anscheinend aufgequollen, rot und alles. Dann stand ich mit meinen großen 2 Einkaufstüten im Laden, außerhalb des Ladens, vor meinem Auto und dachte mir, nein, das kannst du auch nicht machen. Handy hast du nicht dabei. Na gut, dann läufst du halt nach Hause. Und gefühlt 8 Stunden später bin ich dann zu Hause angekommen und meine Partnerin guckt mich an und fragt, was ist los? Ich sage, ich war doch ewig lange weg. Nee, 1,5 Stunden, alles gut eigentlich.
Das ist der Hammer, wie THC so die Zeit dann dehnen kann. Aber es erinnert mich an eine sehr witzige Geschichte. Ich meine, mittlerweile ist das Ganze ja legal, aber damals in Bayern war es das eben nicht. Gott, vor bestimmt 30 Jahren war das, hatten wir eben Haschkekse gemacht und zwar mit einer Ladung Hasch aus Holland, das gereicht hätte, um eine ganze Armee damit platt zu machen. Und die hatten wir dann gebacken und dann in ein Glas getan, weil wir uns gesagt hatten, immer wenn eine nette Party ist, kann man einen Keks mal rausholen und dann unter den vielleicht 5 bis 10 Gästen aufteilen und jeder ist dann gut drauf. Also die Kekse dann ins Regal gestellt, dabei aber komplett vergessen, dass wir hatten damals alle zusammen bei Dons Macabre in einer großen WG auch mit meiner Mutter gelebt und ganz vergessen, dass meine Mutter eben sehr verfressen ist und die hat eben dieses Glas mit den Keksen gesehen und dachte sich, lecker, Schokokekse, wusste natürlich nicht, was für Kekse das sind und hat quasi das halbe Glas leer gegessen. Oh. Und als ich nach Hause kam, war meine Mutter auf allen Vieren in der Küche. Die war wirklich so auf allen Vieren und hat so hin und her geschwankt, als wäre sie in einem Karussell und immer nur gesagt, halt mich fest, ich flieg davon. Und das muss für sie natürlich, in deinem Fall, du wusstest ja, dass du... Ja,
ich war vorbereitet.
Du warst vorbereitet, aber sie wusste halt gar nichts. Und sie hatte halt ein halbes Glas davon gegessen. Das war wahrscheinlich so wie von dir 4 Muffins.
Wahrscheinlich.
Ja, also nette Erinnerung. Heute ist ja alles legal. Wir können das also auch bei uns im Garten anpflanzen. Heute war Sven ja auch heute zu Gartenarbeiten da.
Ich wurde ja, wie so oft, zur Arbeit verdammt.
Genau, ja. Ja, Mensch, was war dann nach dem Wave-Gothic-Treffen? Dann, ja, ich hatte dann Republika. Eigentlich war auch parallel zum Wave-Gothic-Treffen wäre noch die Superbooth gewesen. Das ist so eine Synthesizer-Messe, wo du natürlich als Musiker normalerweise immer bist. Wir hatten da auch schon öfter Stände selber gemacht, ebenso zu unseren verschiedenen Musiktechnologie-Projekten. Das hat diesmal einfach nicht geklappt, weil es direkt mit dem WGT kollidiert ist.
Ist auch schlecht geplant.
Ja, echt schlimm. Miserabel. Und dann war natürlich als nächstes die Republika, die für mich ganz wichtig war, weil ich diesmal 2 Talks hatte. Beide eben im Bereich, wo es um KI, künstliche Intelligenz ging. Und als letztes hatte ich dann eben großen Talk auf der Stage 5 kann man jetzt auch im Internet sehen, zu wie KI, Technologie, die Musikproduktion transformiert. Da tut sich ja auch, wie wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, unglaublich viel. Wir hatten uns da dann auch mit dem Publikum angeguckt, wie eben diese großen KI-Musikfirmen, die immer behaupten, sie würden nicht auf urheberrechtliches geschütztes Material trainieren, wie man das quasi mit so einer Art Reverse Engineering im Prompt hinbekommen haben, dann die Originalspuren rauszuhören, wie zum Beispiel von Beatles oder George Michael mit Last Christmas oder eben Depeche Mode, wo, glaube ich, schon viele Fragen sind, ob das so in Ordnung ist. Betrifft uns als Musiker ja auch ganz massiv, wenn quasi KI mit unserer Musik trainiert wird, sehr, sehr fragwürdig. Und da hatte ich eben dann die Republika, das hat großen Spaß gemacht. Und es sind jetzt auch in der nächsten Zeit noch ein paar so Seminare zu diesem Thema KI und Musikproduktion. Würde mich auch mal so interessieren, so von euch als Publikum, wie ihr eigentlich dieser Musik-KI-Geschichte gegenüber so steht. Ich hatte ja zusammen mit Vasi Wallis von
Allen anderen Bands.
Von allen anderen Bands, genau. Du seist gegrübt, lieber Vasi, bist ja auch gerade in Griechenland und machst neue Songs. Hatten wir ja auch schon vor einigen Monaten was dann auch in der Tagesschau war. Und hatte dann aber festgestellt, das war ganz interessant, als wir das dann auf Facebook so in unseren Szenekreisen diskutiert hatten, dass es einerseits ganz viel Zustimmung gab, aber auch sehr viel Negatives zu KI und Musik. Würde mich schon interessieren, wie ihr das so seht, ihr, die
Konsumenten.
Hier zuhört. Konsumenten, weiß ich nicht, Prosumenten. Also in der heutigen Zeit, das verändert ja auch alles. Also vielleicht ist es auch eine große Angst von vielen Kreativen, Prosumenten. Das ist nämlich diese neue Form von Producer und Consumer. Und letzten Endes adressieren ja solche Programme wie solche Systeme wie Suno oder Udio genau das bei Menschen, dass sie selber als Konsument eigentlich sagen können, welche Musik sie gerne hätten. Und das lockt uns natürlich als Kreative ein Stückchen weit auch so, nicht nur aus der Reserve, sondern auch so aus unserer Komfortzone, wenn das Publikum quasi die Musik generieren kann, die es hören möchte und nicht darauf angewiesen ist, sich immer in das reinzuhören, was wir uns als Kreative vielleicht ausgedacht haben. Also es hat ganz, ganz viele Ebenen, aber ein Problem ist natürlich schon diese Prosumentenseite, wo Leute eben sehr schnell Musik generieren können, die dann vielleicht auch für ihre Social Media Posts verwenden, aber auf der anderen Seite diese Musik gar nicht generiert hätte werden können, wenn nicht die KI eben auf urheberrechtlich geschütztes Material trainiert wurde und die Urheber die ursprünglichen davon halt gar nicht sehen. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen problematisch. Aber da würde mich echt mal so ein bisschen eure Meinung interessieren. Was sagst du eigentlich dazu, Sven?
Ich finde, KI ist ein fantastisches Werkzeug, was man gut benutzen kann. Aber man sollte nicht alles ausschließlich von der KI machen lassen. Das ist meine Meinung. Als Werkzeug gerne, aber nicht als alleinige Quelle.
Das ist ja vielleicht auch was ganz Interessantes. Also das hatte ich auch im Vortrag, dass es da verschiedene Gattungen von Werkzeugen gibt. Es gibt einmal die KI-Tools, die wir Musiker schon lange verwenden, um unsere Sounds zu verbessern, um unsere Masters zu machen, um uns beim Mischen zu assistieren, klanglich Dinge zu verbessern oder eben auch letzten Endes sich hier und da unterstützen zu lassen durch Sounds oder vielleicht auch mal eine Gesangslinie oder ähnlichem. Die Frage ist aber halt immer, wie du meintest, Sven, wenn das Ganze dann die Richtung geht, dass aus dieser Mensch-Maschine-Interaktion eine reine maschinelle Reproduktion von Dingen geschieht, die es eigentlich auch schon gab, dann ist vielleicht der künstlerische Wert nicht so hoch, aber die große Frage, und das ist ja das Interessante, KI transformiert ja jetzt nicht nur den Musikbereich, sondern sämtliche Arbeitsbereiche, sämtliche Arbeitsbereiche, denn zum Beispiel handwerkliche Berufe werden wahrscheinlich nicht so schnell durch KI ersetzt werden, als jetzt zum Beispiel so der klassische Buchhalter.
Grafikdesigner,
der Musikproduzent, der Mischmeister, der dir deine Musik zusammenmischt. Also diese Berufe, die werden es in Zukunft schwer haben.
Ja, ich denke auch.
Aber deswegen lasst uns mal lieber in die Vergangenheit gehen, da wo man noch geträumt hat davon, was die KI eines Tages kann.
Aber ich kann mir das auch vorstellen, dass so in, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren so der normale Clubbesuch, also sagen wir mal so dieser Standard-Techno-Club, viel mit KI-Musik betrieben wird, um sich auch die DJs und die Artists zu sparen, aber so diese Singer-Songwriter-Band-Konzertgeschichte wieder mehr in Kommen kommt und daher einfach dieser Clubbesuch und Konzerte krasser getrennt werden, als es momentan ist.
Wobei es wird sich alles mehr diversifizieren, weil es wird ja trotzdem auch die Leute gehen, die eben in der Zeit groß geworden sind, wo Musik von Hand gemacht wurde und die wollen natürlich dann im Club ihre Musik hören. Das heißt, da wird dann vielleicht KI-Tools eingesetzt, um diese Musik optimal zusammenzumischen oder ähnliches, und dafür gibt es ja auch heutzutage schon DJ-Software. Aber ja, den Entertainment-Bereich wird es natürlich komplett transformieren, denn für mich ist immer die große Frage, auch wenn wir jetzt so Dinge wie Face-Swap und ähnliches sehen, ist das Entertainment der Zukunft? Geht das in eine Richtung wie, ich schaue mir mit meiner Partnerin oder meinem Partner meinen Lieblingsfilm an, vielleicht Matrix mit Keanu Reeves, und möchte dann aber selber in die Rolle von Keanu Reeves schlüpfen und meine Partnerin in die Rolle von Trinity, und dann guckt man sich den Film eben mit sich selbst, vielleicht dann sogar augmented auf einer Quest oder ähnlichem an, und man kann sich dann vielleicht sogar noch wünschen, KI-mäßig ein alternatives Ende zu haben. Und die Frage ist halt, also für uns ist es natürlich so, wir kennen Filmkunst immer noch unter der Überlegung, da hat sich ein Regisseur, ein Drehbuchautor einen Film ausgedacht, der wurde inszeniert, Kameraleute finden traumhafte Perspektiven, Schauspieler drücken das Ganze aus. Aber wenn wir uns anschauen, eine junge Generation, die schon eh so stark in Richtung, ich stelle mich selbst da in Social Media oder Ähnlichem, für die wird vielleicht das gar nicht mehr so wichtig sein, sondern eher diese neuen Entertainment-Aspekte. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum in Hollywood so große Streiks der Drehbuchautoren waren, weil man natürlich längst begriffen hat, dass es in so eine Richtung geht. Wenn Schauspieler digitalisiert werden, um dann mit ihnen Filme zu drehen, wird der nächste Schritt dann auch irgendwann sein, ja, wieso will ich mir den Film mit irgendeinem Schauspieler anschauen und nicht mit meinen Freunden?
Ja.
In der Hauptrolle. Und das wird alles verändern. Und was ich damit meine ist, es geht nicht nur darum, dass sich die Gesellschaft und die Berufe transformieren werden. Viele Berufe verschwinden werden. Das kennen wir übrigens aus der Vergangenheit auch, der Digitalisierung. So Berufe wie Repro-Grafik-Designer. Diese Leute in der Form, die quasi so zwischen dem ersten Grafikentwurf und dann dem Film alles dazwischen gemacht haben, die brauchen wir heute nicht mehr. Das geht automatisch, das macht jeder mit seinem Photoshop. Diese Jobs sind so verschwunden wie die Musiker in dem Kino, die den Stummfilm begleitet haben. Und natürlich hat das jedes Mal wehgetan, diese Transformation. Aber jetzt ist natürlich noch die viel größere Frage, diese KI-Transformation verändert ja nicht nur die Art und Weise, wie produziert wird, sondern auch die Art und Weise, wie konsumiert wird. Deswegen auch dieser Prosumer-Begriff. Und deswegen, glaube ich, ist diese Transformation von sämtlichen Berufsfeldern, die jetzt nicht handwerklich mit Hand etwas tun, das Handwerk als solches, sondern andere Gruppen sind, die werden natürlich schon bedroht. Und auch Rechtsberatung kannst du dir wahrscheinlich in Zukunft genauso gut von der KI holen, wie es dir deine Röntgenbilder und CTs von der KI untersuchen lässt, die vielleicht noch viel mehr sieht als der einzelne Arzt.
Nochmal eben 5 Minuten zurückgeskippt, diese Face-Swap-Geschichte aus der Kalten. Du kannst dir eine Filmrolle aussuchen, der du dich sehen willst. Welche ist es?
Ich glaube ganz gerne Dr. Seltsam und wie ich die Bombe zu lieben lernte von Stanley Kubrick. Da wäre ich gern der Dr. Seltsam.
Kennst du ihn? Nee, habe ich noch nie gesehen.
Siehste?
Hättet ihr gerade mein Gesicht gesehen, mir ist alles entglitten.
Er kennt den Film. So ein Klassiker. Also, und da sind wir jetzt übrigens schon beim Thema, glaube ich, was wir uns auch überlegt hatten, mal ein bisschen drüber zu sprechen. Wie sind wir in die Szene gekommen? Denn Sven und mich trennen schon so ein paar Jahrzehnte. Das heißt, auch so der kulturelle Hintergrund, der uns jeweils begleitet hat oder aufwachsen hat lassen, ist ein komplett anderer.
Du hast ja letzte Woche schon angefangen, mit deinen Rausschmeißer-Songs in deiner Disco in Bayern. Wer das nicht gehört hat, kann sich gerne nochmal die erste Folge anhören. Ja, und dann hast du ja, bist du ein bisschen abgedriftet in die, dass ich Dance Macabre Geschichte, weil das ja auch unser Thema war. Aber dann erzähl weiter, wie du dann wirklich dich in der Szene, sag ich mal, manifestiert hast und ja auch quasi eine Säule der Szene geworden bist.
Ja, ich meine, das Ganze fängt ja auch viel, viel früher an. Ich meine, ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt, es gab damals halt kein Internet. Und ich glaube, das ist auch so die Magie dieser Zeit gewesen. Denn du wusstest halt nicht, was in einer anderen Stadt oder gar in einem anderen Land stattfindet. Und deswegen, wenn du jetzt in so einer kleinen Provinz wie ich groß geworden bist, hattest du immer so die Angst, nichts mitzubekommen, weil du hörst ja nur, es gibt große Städte, wo 24/7 alles offen hat, du selber hast gar nichts. Und deswegen fängst du dann an, dir so deine eigene Szene zu bauen, denn es gibt halt nichts, es gibt kein Internet, wo du dir Infos holen kannst. Dadurch war aber auch die Fantasie größer und ich glaube auch, dass die Vielfalt von Underground-Musik in den 80ern und frühen 90ern ganz viel damit zu tun hatte, dass es alles nur vom Hörensagen oder eben über Plattenläden oder Fanzines gab und deswegen die Fantasie viel mehr angeregt war, selbst was Eigenes Neues zu generieren. Heutzutage ist jeder Ort mit jedem Ort vernetzt. Du kannst immer sehen, wie sieht es in dieser Gothic-Disco, in dieser Szene, in Mexico City oder sonst wo auf der Welt aus. Dadurch nähert sich aber auch alles an. Muss auch sagen, die Stadtbilder, die nähern sich ja auch alle immer mehr an. Es wird eben alles sehr viel globaler, austauschbarer, gleicher. Und das war damals eben nicht so der Fall. Dadurch war alles ein bisschen magischer. Und zur Szene muss man sagen, klar hat man irgendwie 2, 3 Bands gehabt. Das war dann Cure, Sisters, solche Geschichten, einstürzende Neubauten bei mir. Aber davor eher Duran Duran und so die klassischen Popgeschichten, Alphaville und ähnliches. Ja, und es war für mich erstmal gar keine Szene als solches, sondern ich habe damals dann angefangen, weil es gab ja auch bei uns in Bayreuth keine Klamottenläden, mir selber meine bunten, ich sag's mal, Popper-Wave-Klamotten zu nähen und bin dann so quasi mit anderen Leuten zusammengetroffen, die halt Ähnliches gemocht haben. Und so hat sich dann eine Szene gebildet. Es ist nicht so wie heute, wo du irgendwie eine Facebook-Gruppe hast, schwarze Szene, Bayern, schwarze Szene, München, schwarze Szene, Berlin und dann sofort weißt, wo was ist und dich dann mit den Leuten austauschen kannst. Ist auf der einen Seite total traurig gewesen, dass man so wenig Chancen hatte, auch alleine keine Internetsuche, kein Google, wenn dich irgendwas interessiert hast und das Wochenende war, hast du Pech gehabt. Musstest du, wenn du es nicht vergessen hast, am Montag in die Bücherei gehen. Und dann war wahrscheinlich das Buch aber verliehen. Also war halt eine komplett andere Welt, in der ich so in die Szene gekommen bin. Aber und bei dir?
Warte mal ganz kurz mal eben, ich muss mal nachfragen. Ihr wart ja auch komplett aufs Radio angewiesen. Ich meine, es gab es MTV?
Ja, es gab natürlich MTV schon, aber du hast es nicht überall empfangen. Und außerdem, da war natürlich wirklich nur der Mainstream.
Und also vielleicht mal Sisters of Mercy und The Cure.
Eher weniger.
Selbst das nicht damals?
Ganz wenig. Also es gab damals Tele 5 noch mit Offbeat. Das kam dann aber in den 90ern. Und da wurden dann natürlich alternative Themen gebracht. Und da kam dann ja auch so erste Festival Bizarre und Ähnliches. Aber davor gab's das halt alles gar nicht. Und deswegen, das Einzige, wo ich dann mal gesehen habe, was Gothic ist, dass du einen zerfletterten oder einzelne Seiten eines zerfletterten Boogie-Katalogs aus London bekommen hast und da hast du dann plötzlich Pikes gesehen, diese Schuhe mit Schnallen und Spitze und das war die absolute Offenbarung. Also hast dann den Preis gesehen, so und so viel Pfund, so 190 Pfund, so mein Gott, oh Gott, das war damals 3 Mark, glaube ich, im Pfund, also viel Geld. Und dann konntest du quasi via
also Postkarte 190 Pfund war nicht 3 Mark, sondern ein Pfund waren 3 Mark.
Irgendwie so, ja genau. Also viel Geld, 500 noch was Märker für die Schuhe. Und dann hast du eine Postkarte und eine Überweisung. Und dann hast du vielleicht ein halbes Jahr später deine Schuhe bekommen.
Oh Gott.
Ja. crazy Zeiten. Da musstest du dir deine Klamotten dann auch selber nähen. Aber das hat eben dann auch kreativ gemacht. Und das habe ich dann später vermisst, als dann plötzlich jeder denselben Extra Fashion Chic anhatte, denselben Queen of Darkness oder whatever Kram. Geht natürlich viel von dieser Magie und eben auch der Möglichkeit, dich selbst über dein Outfit auszudrücken, halt auch verloren.
Also bei mir, gefühlte 100 Jahre später, war das ja komplett anders. Wir hatten das Internet, wir hatten einen extra Spartenkanal, Viva 2, wo ja dann auch, ich weiß nicht mehr, wie diese Serien hießen, aber extra alternative Musik gespielt wurde. Da lief ja auch wirklich, auch damals schon, Das Ich, da lief The Cure, alles. Da lief ja wirklich alles, was ein Musikvideo gedreht hat, hatte die Chance auch da zu laufen.
Sprichst jetzt von den Nullerjahren, oder?
Ich rede von Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, ja. Und ja, also ich würde auch noch mal ganz kurz anfangen, wie ich reingekommen bin. Ich muss ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Also ich habe zwei sehr viel ältere Brüder. Der eine ist 15, der andere 16 Jahre älter als ich. Und einer hat komplett diesen amerikanischen Gangster-Hip-Hop gehört. Und der andere Bruder Techno, also wirklich diesen alten 90er-Jahre-Techno und Sisters of Mercy, The Cure und den ganzen Oldschool-Kram. Damals auch schon Nine Inch Nails und sowas. Ja, und ich bin quasi mit dieser dualen Beschallung groß geworden. Und ich muss sagen, gerade so in den jüngeren Jahren, weil ich das anscheinend schneller verarbeiten konnte, war ich eher zum Hip-Hop hingezogen. Und das hat sich so mit 12, 13 gewandelt, dass ich dann aber eher über die Band Such a Search, falls das jemandem was sagt, ist ja so ein Crossover-Hybrid, ja. Rock-Hybrid ist ja, was diese beiden Stilrichtungen vermischt.
Damals ultra fett und riesig in der Underground-Szene.
Als ich dazu gestoßen bin, war das schon die Hauptzeit von denen vorbei. Das war so beim vierten Album und ist auch egal. Jedenfalls habe ich dann die Gitarrenmusik kennengelernt, bin dann immer härter zu Korn, zu Slipknot. Und dann auch bei Slipknot bin ich irgendwie dann über das Mittelalter, über Blutengel in die Szene gekommen tatsächlich. So war das damals.
Nein!
Doch, da war gerade das zweite Album von Blutengel kam da gerade raus. Und das war für mich gut. Ich finde das auch immer noch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ersten drei Alben von Blutengel finde ich immer noch gut. Ich oute mich jetzt hier. So, aber jedenfalls war das so mein Einstieg komplett über die Musik. Ich komme ja auch vom Dorf, norddeutsches Dorf.
Bayerisches Dorf.
Und bin dann da quasi mit drei anderen Leuten, sind wir schwarz über den Deich gelaufen. Also viel mehr war da nicht zu holen. Wir hatten eine Kneipe, nicht mal eine Disco, eine Kneipe, in der eine Jukebox stand. Da konntest du 2 Mark und später 2 Euro reinschmeißen. Und dann konntest du für dieses Geldstück 5 Songs drücken. Und wenn wir drei da waren, lief halt auch mal was Schwarzes tatsächlich. Was anderes gab es sonst bei uns auch nicht. Ich bin dann irgendwann mit 18 nach Oldenburg gezogen, weil ich meine Ausbildung zum Krankenpfleger angefangen habe. Und in Oldenburg war es auch eine ganz andere Welt. Da war mittwochs konntest du ins Metro gehen, du konntest freitags ins Ammer gehen, du hattest jeden Samstag im Umkreis oder direkt in Oldenburg eine schwarze Veranstaltung. Man konnte wirklich 3-mal die Woche Party machen in Oldenburg. Das war grandios. Bevor der Abstieg kam, bevor es immer weniger wurde.
Ja, aber schon heiß. Also du hattest in der Zeit halt, wie gesagt, auch schon Internet. Dadurch warst du natürlich extrem informiert und zu unserer Zeit gab es das halt gar nicht. Ich muss auch sagen, ich hatte damals natürlich so in der Zeit nach dem Gymnasium, nach dem Abi, dann kam Zivildienst. Genau, bei mir waren das noch 20 Monate Zivildienst. Zu der Zeit hatte ich auch schon mein erstes kleines Tonstudio aufgemacht und eben Danse Macabre gegründet. 1989 war die Gründung. Und wie gesagt, es gab kein Internet, auch damals hat man noch richtig auf Tonbändern aufgezeichnet, auf analogen, hatte dann als Master-Recorder einen DAT-Recorder. Ich hatte damals glücklicherweise...
Wo du gerade DAT-Recorder ansprichst, ich habe 8 Millionen Nachrichten bekommen, dass du deine DAT-Bänder rausdrücken sollst mit den alten Aufnahmen von Dying Moments.
Oh Gott, ja, unserer ersten Band damals. Ja, ja, da werde ich doch glatt mal was jetzt einspielen aus der Zeit, was ganz witzig ist. So Dying Moments war quasi so die Vorgängerband von Das Ich. Wir hatten damals deutsche, englische und französische Texte, musikalisch so eine Mischung aus EBM, ab und zu aber auch ein bisschen Cure. Wir hatten damals auch hin und wieder einen Gitarristen dabei und dann eben auch, weil man den ersten Sampler hatte, einen AKS 612, dann eben auch Noise Sounds. Und ganz ehrlich, die zweite Nummer, die erste, die man aufgenommen hatte, waren damals Lügen und das Ich. Und
was
die
früher Eisschrank hieß.
Was damals auch Eisschrank.
Das könnt ihr alles in der ersten Folge schon nachhören.
Genau, und dann Gottes Tod eben mit den Kitchen Tools meiner Mutter aufgenommen. So die ganzen Küchenbleche gesampelt und daraus dann halt Gottes Tod gebastelt. So, das war diese Zeit. Und wie gesagt, ich hatte dann so mein erstes Studio. Und da hat man natürlich, weil man ja auch nicht wusste, was es sonst so gibt, einfach das produziert, was in der Region angefragt war, da mal eben Studio war und damals noch kein Home-Studio in der Form, gar ein Home-Studio war ein Porter-Studio, 4-Track auf Kassette, was furchtbar klang. Und ich hatte eben schon ein richtiges Tonstudio.
Bevor du den Fokus jetzt wieder ablenkst, ihr holt jetzt alle eben kurz euren Fischerpreis, Kassettenrekorder raus mit dem Mikrofon, dass ihr es aufnehmen könnt und wir spielen jetzt mal eben ein bisschen was ein.
Ja, das war die alte Zeit. War natürlich klanglich jetzt nicht so optimal wie heute, aber hat so seinen eigenen Charme gehabt, weil man halt damals noch nicht so viele Instrumente hatte und dann immer versucht hat, mit dem Wenigen, was man hat, eben Maximum rauszuholen. Das heißt, mit dem Sampler, der eh nur eine Sache samplen konnte, hat man versucht, zum mittleren Feld des Keyboards eine Melodie zu spielen. Ganz unten hat man es als Bassdrum verwendet und ganz oben als Hi-Hat-Sound. Und so hat man dann immer verschiedene Instrumente für mehr eingesetzt. Ich hatte ja erzählt, wir hatten damals eben unser Dans Macabre-Studio, wo wir eben dann auch unser satanische Verse-Tapes aufgenommen hatten. Und dieses Studio war direkt unter der Moschee von Bayreuth. Da war eine Gebetsmoschee und unter dieser Moschee wurde Satans neue Kleider und Gottes Tod aufgenommen. Mhm. Aber die waren immer total nice und haben uns dann hinterher, da war dann auch so ein Gemischtwarenladen, so ein türkischer.
Butler war runtergebracht.
Genau, so ungefähr. Ja, wir haben dann Tee getrunken und so und die wussten natürlich nicht, was wir machen. Aber ja, war lustig. Und in diesem Studio wurden dann spät nachts, also ich hatte dann tagsüber Zivildienst und dann nach dem Zivildienst bin ich ins Studio gedüst und dann kamen die Ami-GIs, damals Bayreuth war eine Besatzungsstadt, da waren ganz viele Ami-Kasernen und die kamen dann ins Studio und haben dann ihre Hip-Hop-Sachen aufgenommen, weil ich hatte halt alles da, Drumcomputer, Synthesizer, Sequencer und so weiter und dann haben die ihren Hip-Hop produziert oder eben auch Funk and Soul-Nummern, erste House-Nummern und solche Dinge und so hat sich dann dieses Studio natürlich nicht nur finanziert, sondern ich habe halt wirklich viel Geld damit verdienen können, um dann das Studio auch immer größer machen zu können. Letzten Endes ist dadurch natürlich dann auch das Label gewachsen. Aber so war es eigentlich auch immer normal, dass wir parallel zu unseren eigenen Sachen halt auch irgendwie immer so ja Mainstream-Geschichten noch parallel gemacht haben. Und ich muss echt sagen, es war dann ganz traurig. Dann kam in Kuwait dieser Krieg, Desert Storm. Und ich hatte zu der Zeit einige von den GIs, die bei mir eben aufgenommen hatten, die kamen dann und meinten, wir sind jetzt abkommandiert worden, müssen in den Krieg ziehen. Das war dieser erste Irakkrieg, also nicht dieser große dann, sondern der erste, wo der Irak in den Kuwait, glaube ich, eingefallen ist. Desert Storm hieß das. Ja, und das Traurige ist auch, ich kann mich noch erinnern, ich habe da auch noch ein Duct Tape, ich weiß noch nicht, wo es jetzt ist, mit den Aufnahmen von diesem Hip-Hop-Künstler, der dann auch leider gestorben ist in diesem Krieg. Und ich hatte dann irgendwie gehofft, dass ich noch irgendwie rausfinde, wer die Verwandtschaft ist oder so, dass ich denen die Aufnahmen vielleicht von ihrem geliebten Kind, Lebenspartner, was auch immer, zuschicken kann. Aber habe leider nie wieder einen Kontakt in irgendeiner Form hinbekommen. Aber das war schon sehr, sehr einschneidend, weil auf einen Schlag waren die alle weg. Und nicht nur, dass es für mich ein ganz wichtiger Teil war von den Einnahmen im Studio, es war halt auch wirklich spannend. Ich war jetzt nie so der Hip-Hop-Fan, aber ich konnte dadurch natürlich in diese Musikrichtung schon sehr gut reinschnüffeln und auch irgendwie so ein Stückchen weit begreifen, warum es gerade auch für die Emanzipation schwarzer Menschen, People of Color, so unglaublich wichtig war. Wir dürfen nicht vergessen, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, eine Zeit, die noch sehr geprägt war von, also weit mehr als heute, von Diskriminierung. Und von der Seite war natürlich Hip-Hop, hatte auch eine ganz klare Funktion. Und das waren so die Geschichten, die wir damals so gemacht hatten, um eben dieses Label auch zu starten, jetzt nur so als ganz kleines Fragment.
Ja, bist du mit deiner Geschichte, wie du in die Szene gekommen bist, jetzt fertig oder möchtest du noch was ergänzen, bevor wir jetzt einfach so drüber weggehen?
Ich könnte da jetzt so viele Stunden quatschen und werde immer wieder ein bisschen was bringen. Ich meine, darfst du nicht vergessen, ich bin alter Mann jetzt mit 56. Es gibt da so viel, wir haben das ja auch gelebt, angefangen von Matremt in die Clubs. Es gab damals nur ein Linientreu oder ein Neugabler und ein Melotron, also Linientreu in Berlin.
Dann machen wir das ganz einfach. Falls ihr noch spezifische Fragen zu irgendeiner Dekade habt oder wie das damals gewesen ist.
Die erzählen das eh von uns aus, ist doch vollkommen klar.
Ja, aber falls ihr jetzt sagtet, ich hätte aber gerne noch das oder das gewusst, dann schreibt uns das über Instagram, über unsere Privatprofile oder gossip-podcast. Kommt in unsere DMs geslidet und fragt nach. Ich werde alles beantworten. Ich werde ab jetzt auch anfangen, die Leute, die uns folgen, dem werde ich zurückfolgen, damit dann eine bessere Kommunikation stattfinden kann. Ich habe dieses Mal relativ spät manche Nachrichten gelesen und spät geantwortet. Ich habe nicht allen geantwortet, ich habe versucht, jedenfalls überall einen gelesen markiert zu machen. Ja, schwierig.
Ja, ich meine, das Spannende ist natürlich, hat sich damals ja niemand vorstellen können, dass es diese Szene so lange gibt. Es war irgendwie jedem so, na, das ist jetzt unsere junge Zeit und wenn man dann älter ist, macht man irgendwas anderes. Hat sich keiner vorstellen können, dass das jahrzehntelang geht, dass Dinge wie Wave-Gotik-Treffen, das sind alles Riesengeschichtenkomplexe zu erzählen, wie es WGT gegründet wurde, von dem Chaos-WGT, wo das WGT zusammengebrochen ist und wir als Künstler das gemeinsam dann doch noch durchgezogen haben. Das sind alles Riesen. Da gibt's auch übrigens einen Haufen spannende TV-Dokus. Der MDR hatte da 3 bereits gemacht für über quasi immer so in 10 Jahresabschnitten. Und ich denke, wir werden da schon noch viel erzählen, weil letzten Endes ist es einfach auch schön, so diese Erinnerung an diese frühe Szene, die natürlich was komplett anderes war als heute. Aber letzten Endes glaube ich, gibt es immer noch genügend Menschen aus den Zeiten, die sich da auch gerne zurückerinnern.
Einige von euch haben uns gefragt, also vielmehr mich gefragt, wie ich auch zu der Musik gekommen bin. Und zwar war das so. Ich habe in Oldenburg, wie ich schon erzählt habe, meine Krankenpflegeausbildung gemacht, habe dann da in den Clubs relativ schnell auch einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Und eine von denen hat gesagt, wenn wir auf dem Mera Luna sind, muss ich dir unbedingt meinen Freund vorstellen. Der Freund, der besagte Freund, war dann der Sänger von Trümmerwelten, der Arne Schaub. Entschuldigung, ich habe ein bisschen was im Hals. So, und mit Arne habe ich mich auf Anhieb so gut verstanden, dass wir sofort angefangen haben, bei mir zu Hause in der WG Songs zu bauen. Damals auch schon unter dem Namen Malek Nom tatsächlich. Wir haben aber nie damit...
Das ist jetzt dein neues Projekt.
Naja, wir haben damit aber nie einen Plattenvertrag bekommen, weil Arne war damals noch exklusiv bei Chris Pohl bei 4 Section unter Vertrag und der hat uns nicht genommen, daher waren uns die Hände gebunden. Wir sind dann mit dem Kram einfach so auf Tour gegangen, sind so Deutschland, Österreich, Schweiz getourt, was echt Spaß gemacht hat. Ja, und dann habe ich irgendwann, also wie mir Arne hat einen Anruf bekommen, ob er bei Zentron aushelfen könnte. Der hatte aber keine Lust am Keyboard zu stehen bei Zentron, hat mich gefragt. So bin ich dann bei Zentron am Keyboard gewesen, was auch mein allererstes Konzert live gewesen ist. Bevor ich mit meinem eigenen Kram überhaupt raus konnte, war ich mit Elmar quasi auf der Bühne als Vorband von Agonoise in Oldenburg und haben dann da quasi gespielt, was auch wirklich cool war. Und Jahre später bin ich dann auch festes Mitglied bei Zentron geworden, durch verschiedenste Aktionen, die dann noch dazwischen kamen. Und hab dann aber mit meinem besten Kumpel irgendwann Unterschicht gegründet und hab dann Zentron verlassen. Weil ich wollte auch was
Trauriges machen. Traurig zu deinem damaligen Kumpel, der war ja damals der Sänger, du warst ja damals...
Wir haben beide gesungen.
Ah ja, beide gesungen, genau. Aber er war, glaube ich, eher so die Frontperson, oder?
Ja, also wir haben... Mindestens
hattest du mir das damals so vorgestellt.
Er war die treibende Kraft, genau. Er war die treibende Kraft dahinter.
Das Traurige ist ja, dass der sich dann irgendwann das Leben genommen hat.
Ja, nach dem Release vom ersten Album, ich glaube 4, 5, 6 Monate später... hat er sich das Leben genommen. Wir wissen bis heute alle nicht, warum. Ja, und dann war das auch die Zeit, dass ich Unterschicht erstmal auf Eis gelegt habe. Hab ein Jahr oder 2 Jahre, glaube ich, gewartet, bis ich dann wieder angefangen habe, mit neuer Besetzung das weiterzuführen.
Ich kann mich noch erinnern, als du mich damals, das war die Zeit kurz bevor ich aus Bayern dann Richtung Berlin gezogen bin, wie du mir das eben erzählt hattest, weiß noch, ich hatte euch damals gesigned mit dem ersten Album und dann hattest du mir eben diese schreckliche Nachricht überbracht und dann war auch lange Funkstille. Wir haben dann immer wieder mal kurz telefoniert, man hat dir aber auch echt angemerkt, dass du echt da ziemlich zu kämpfen hattest.
Ja, damit. Das war eine Scheißzeit, ja. Sage wie es ist.
Und dann irgendwann, da waren wir aber noch nicht so wirklich befreundet, sondern hatten eher so kollegial. Du warst eben bei Los Macabre unter Vertrag. Aber dann später habe ich eigentlich erst auch so, als wir uns dann auch befreundet hatten, als ich schon in Berlin gelebt hatte oder im Berliner Raum, hatte ich dann eben auch mitbekommen, wie krass das irgendwie alles für dich so war. Und deswegen fand ich es dann schon auch super, wie du daraus dann so dein Unterschicht gemacht hast, dich dann natürlich ausprobiert hast, bestimmt das ein oder andere gemacht hast, was du heute anders machen würdest. Aber letzten Endes war das so dein Weg und der war ja auch ganz cool, ist gut gelaufen und der ging dann weiter. Du hattest dann ja auch deine damalige Lebensgefährtin in der Band.
Ich hatte bis heute immer meine Lebensgefährtin.
Ach so, ja, das ist auch schon so eine funny Story, was jeder erzählt. All die Frauen, die bei Sven in der Band sind, sind seine Freundinnen.
Naja, nicht alle, aber die meisten.
Genau. Aber jedenfalls, du hattest damals sehr intensiv, du warst auch mit ihr verheiratet.
Ich war mit ihr verheiratet, genau, wir sind jetzt seit ein paar Wochen geschieden. Aber jedenfalls, als wir dann auch zusammen nach Leipzig gezogen sind, ich mit meiner damaligen Frau, wir sind ja direkt nach der Hochzeit quasi nach Leipzig gezogen. So haben wir uns dann ja auch besser kennengelernt.
Ja.
Da bist du gerade hier dieses Haus, in dem wir gerade sitzen, eingezogen und hast auf Facebook geschrieben, ich muss so viele Tapeten abreißen, wer könnte mir helfen? Ich dachte, ich fahre halb dran vorbei. Bruno hast du jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, so in real nur immer telefoniert.
Dann warst du 3 Monate da.
Und dann bin ich hergekommen, hab mir das angeguckt und dann war er am Fluchen. Jetzt habe ich mir eine Küche bestellt, weißt du, was die für den Aufbau haben wollen? Ich war mittlerweile auch kein Krankenpfleger mehr, sondern ich bin Großküchentechniker. Und hab gesagt, du, Küche baue ich dir innerhalb von einem Wochenende auf. Habe ich groß getönt.
Und dann, ja, genau.
Und dann kam es dazu, dass diese Küche geliefert wurde und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, wie groß eine Küche sein kann, wie viele Möbel eine Küche haben kann.
Ja, so groß ist meine Küche auch nicht.
Also in anderen Häusern wäre das der Westflügel.
Oh, jetzt, also, weißt du. Gekommen.
Naja, jedenfalls habe ich da keinen.
Findest du unsere Küche echt
nein,
zu groß?
Nein, sie ist schon groß, also sie ist gut möbliert für den Platz.
Ich habe
sie
ja
ist
auch
gut
Kinder.
Möbliert. Ja, es ist ja auch alles, es ist alles im Rahmen. Aber jedenfalls war das dann so, du übrigens, wir müssen noch das machen und wir müssen noch das machen. Da habe ich so einen ersten Eindruck bekommen, wie das ist, seine Zeit mit Bruno Kranz zu verbringen. Weil es müssen dann auf einmal 20 Sachen gleichzeitig gemacht werden. Das, was man eigentlich machen wollte, gerät so ein ganz klein wenig ins Hintertreffen. Und es zieht sich alles ein bisschen. Aus diesem einem Wochenende wurden, glaube ich, 10 Wochenenden am Stück, die ich hier war. Von Freitag nach der Arbeit bis Sonntag spät. Und in dieser Zeit sind wir Freunde geworden.
Ja, auf alle Fälle, ja. Und ja. Irgendwann kam dann ja auch Sven mit zu Das Ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo war dein erstes Das Ich-Konzert?
Mein erstes Das Ich-Konzert war in Holland.
Echt? In Holland?
Das war in Holland in, wie hieß denn das Dorf? Das war ein kleines Festival über 2 Tage.
Wer hat denn da noch gespielt?
Grausame Töchter. Merciful Nuns.
Ich kann mich null erinnern, aber du warst dann du hast dich so schön in die Band reingefügt, dass...
Naja, ich sag das mal kurz aus meiner Sicht, ich bin ja schon Konzerte vorher als Stagehand und so halbwegs als Fotograf mitgefahren und irgendwann sagte er so, sagen wir mal, ja, Holland, kommst du mit, ne? Ja. Ja, ich hab ein Keyboard für dich. Hä? Naja, gut, dann machst du das. Ich meine,
musstest du üben, wochenlang und dann irgendwann hat's geklappt.
Na, die Texte konnte ich ja eh schon.
Ja, stimmt.
Und ich meine, ich habe ja schon beim Soundcheck das ein oder andere Mal das Keyboard dann begleitet und du hast gesehen, dass ich's kann.
Ja.
Und ich habe ja bei Zentron schon am Keyboard gestanden.
Ja, nee, das hat irgendwie alles gepasst. Und ich meine, wir haben ja auch schon echt, da müsste ich jetzt auf Wikipedia gucken, wie viele Keyboarder wir hatten. Aber das waren schon einige. Einige sind länger da gewesen, andere kürzer. Aber du bist jedenfalls derjenige, der scherzhaft immer sagt, du bist der Letzte.
Ja, ich bin von allen der Letzte. Nicht der, der am längsten dabei ist bis jetzt, aber der
Letzte. Der bis zum Schluss dabei bleibt, ja. Genau. Ja, schön, schön, schön. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder hier über eine Stunde gequasselt, oder?
Weiß ich nicht, du hast da den Rechner auf, ich sehe das ja, von hier nicht.
Sieht schon so aus. Also ich meine, wir können ja, es gibt noch vieles, worüber reden können, aber also, was vielleicht noch ganz mir persönlich wichtig ist, so als Label anzukündigen, was jetzt alles kommt an spannenden Bands, die kommen auch auf die Liste. Als da wäre natürlich der Sven mit seinem neuen Malignon-Album, was am 5.7. rauskommt. Dann kommt jetzt schon am 7.6. Protokoll 19 raus. Eine US-amerikanische Industrial-Electro-Band, aber eine ganz besondere. Die hatten bei uns auch im Vorprogramm in Tampa gespielt und hatten uns mit ihrer Live-Show so begeistert, dass ich die einfach direkt mal gesigned habe und echt gut finde. Also wer Industrial Electro so stilistisch, ich würde mal sagen 90er, später 90er, früher Nuller Style Sound, aber sehr, sehr ausgefeilt, schön gemacht. Kann ich echt empfehlen. Die kommen raus. Und was kommt noch raus? Lass mal überlegen. Was kommt denn noch? Es haben sich noch einige Bands angekündigt. Ich werde sie einfach in die Liste reinschreiben. Ich hoffe, ihr klickt da auch immer mal drauf und hört euch die Sachen an. Sven hat auch schon einige Sachen reingeschrieben, die ihm wichtig sind.
Ich hatte eh vor, heute die Liste ein ganz klein wenig voller zu machen, weil wir haben jetzt 4 Songs drauf und das macht keinen Sinn, eine Playlist mit 4 Songs zu hören. Deswegen dachte ich, wir machen jetzt mal ein klein bisschen Attacke, dass man auch mal ein bisschen diese Liste schön beim Autofahren durchhören kann. Und zwar würde ich von jeder Band, in der ich gewesen bin, einen Song auf die Liste packen. Ich fange an mit Trümmerwelten Sick World, dann Zentron Asgard von Das Ich, weil momentan bin ich noch in Das Ich, mache ich Reanimat rein. Von Unterschicht mache ich Spiegel rein und vom Malignom Hone Your Hate.
Und da machst du noch ganz andere Sachen rein.
Ja, weil wir haben den lieben Vasi gegrüßt und gar nicht gesagt, von welchen anderen Bands er ist, zum Beispiel.
Der hat ja, glaube ich, auch eine neue Single, die man da rein von seinem Future Light to Us. Die könnte man zum Beispiel reintun.
Die tun und das wir rein.
Ein bisschen featuren. Dann, ja, da kommt bestimmt einiges. Ansonsten, wir sind momentan wieder ganz heftig am Arbeiten am neuen Das Ich-Album. Ja, und dann halt, ja, jeder vielleicht 5 Lieblingssongs aus der Zeit des eigenen Szeneeinstiegs. Das heißt, bei mir werden es 80er-Jahres-Songs sein, bei dir wahrscheinlich eher Nuller.
Naja, ich habe dann ja den alten Kram auch mit aufgesogen.
Ah, okay, cool. Ja, super. Nee, das kommt noch auf die Liste. Und ansonsten, ja, es gibt noch so viel zu erzählen. Ich hatte ja vorher schon angedeutet und den würde ich gerne mal huldigen, weil die so unglaublich wichtig waren, diese 3 Clubs in Deutschland, einmal das Zwischenfall in Berlin. Da habe ich übrigens bereits Steve von Entwann kennengelernt, zu einer Zeit, wo keiner von uns quasi Musik so professionell oder einen ersten Versuch, wo die eigenen Bands noch gar nicht da waren. Der hat mich damals wie ein Irrer in meinem Linientreu zu Depeche Mode getanzt. Oder dann das Zwischenfall in Bochum, auch wundervoller Club mit einer solch großartigen Geschichte, leider abgebrannt. Dann das Melodrom in Neugablonz, das war so mein Club, wo ich immer hingetrennt bin damals, quasi von Bayreuth bis ins Allgäu runter. Dieser Club ist übrigens leider auch abgebrannt. Das Linientreu gibt's auch nicht mehr. Also den würde ich gerne huldigen, weil ohne diese Clubs hätte es diese Szene in dieser Form nicht gegeben. Das waren so die zentralen Anlaufpunkte in einem Zeitalter, wo es eben kein Internet gab. Da würde ich vielleicht gerne das nächste Mal ein bisschen drüber sprechen, weil es da auch ganz viele interessante Leute gibt, über die man erzählen kann aus dieser alten Zeit, wo der eine oder andere sagen wird, ja wow, echt, der Typ war damals schon unterwegs, krass. Also ist, glaube ich, ganz interessant.
Bitte, liebe Clubbetreiber, wenn ihr möchtet, dass Bruno Kramm euren Club huldigt, fackelt ihn nicht ab. Das hat da nichts mit zu tun.
Ja, ist schon traurig. Also beide, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, war das irgendwie eine Heißsanierung oder so? Ich habe keine Ahnung.
Das müssen wir jetzt hier auch nicht
diskutieren, aber es waren ganz, ganz wichtige Clubs. Und auch nur ganz kurz eine kleine Anekdote. In Neugablonz, in diesem Melodrom, wurde zum allerersten Mal ein Das-Ich-Song in einer Disco gespielt. Und zwar zum allerersten Mal vom DJ Rauschi, Gottes Tod. Ich kann mich noch erinnern, wie er sich das Tape damals mit dem Kopfhörer, während er irgendwie gerade, ich weiß nicht, Six Six Sputnik lief oder irgend sowas, angehört hat. Dann kam, glaube ich, noch Invisible Limits. Und dann hat das einfach reingetan. Und das war einfach total geil. Und solche Anekdoten, da gibt's ganz viele. Auch Oswald Henke von Goethes Erben. Wir haben uns im Melodrom kennengelernt. Der Andreas Siebelhof, der dann bei uns Keyboarder war. Damals im Allgäu mit Le Coup Sauvage. Irgendwie eine super erfolgreiche Band am Laufen hatte. Und viele, viele mehr. Die Ratte, die damals die Bravo-Foto-Story quasi betitelt hat. Es gab damals so eine Fotostory immer in der Bravo, in dem Fall zur Ratte, an die Tammy und viele, viele mehr. Da gibt's wirklich ganz, ganz viel schöne Geschichten.
Du hast gerade richtig so eine Erinnerungstür in meinem Kopf aufgestoßen. Und zwar, wie ich das erste Mal selber einen von mir und Arne produzierten, also hauptsächlich von Arne produziert, muss ich dazu sagen, Song gehört habe in der Disco. Und zwar in Bremen auf der Rabennacht, wo du auch schon mal aufgelegt hast auf dem Gothfest.
Kann mich erinnern, ja cool.
Und das war tatsächlich von Malik Nohm, Leben ist Schmerz. Die Thematik war
schon. Und hattest du auch dieses Gefühl, wenn zum ersten Mal du deinen Song in der Disco hörst, dass du irgendwie zwischen Begeisterung und total Schamgefühl irgendwie alles gleichzeitig durchlebst?
Ja, was mir geholfen hat, ist, dass die Tanzfläche nicht leerer geworden ist. Das war gut.
Ja, bei uns, glaube ich, damals schon beim ersten Mal, aber dann kamen eben interessierte Fragen, was ist denn das? Aber ja, es ist schon interessant. Ich kann mich aber auch erinnern, wir hatten dann später, weil wir gemerkt haben, man kann einem DJ eine Kassette geben, hatten wir das dann in Weiden in einem Jugendzentrum gemacht, wo gleichzeitig Punks, Gothics und Skin waren. Und die haben immer im Club Frieden gehalten, aber außerhalb vom Club gab's Rambazamba. Und da hatte ich eben auch, da hat man, glaube ich, damals Kain und Abel ausprobiert. Und die Skins fanden, wie halt so Nazi-Skins sind, das ist entartete Musik. Und die sind uns dann direkt hinterher, als wir dann raus sind und wollten uns dann verkloppen. Ja, das war eine andere Zeit.
Gut, aber lass uns wirklich mal so langsam den Sack zumachen hier.
Genau, wir machen den Sack zu.
Bruno, ich danke dir.
Ich danke dir, lieber Sven. Und wir werden uns hoffentlich in ein paar Wochen wieder hier einfinden.
Besten Fall in 2 Wochen.
Genau, und dann gibt's wieder viele, viele Sachen aus dem Nähkästchen der Vergangenheit von mir und viele
und der Zukunft von mir.
Und der Zukunft von Sven, genau. Super, bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.